danke euch. Guten Morgen. Jetzt bin ich noch ganz laut, entschuldigt. Seid ihr jetzt wach? Werdet ihr gerne so geweckt? Ich sehe keine Hand. Ich auch nicht. Mich hat allerdings jedes dieser Geräusche, die wir gerade gehört haben, mich mindestens einmal in meinem Leben geweckt. Der Fehlalarm im Krankenhaus, als ich noch Patient war und ich mein Bett räumen musste. Den donnernden Staubsauger gegen meine Tür von meiner Mutter, als ich noch geschlafen habe. Durch den von Teenagern zugeschlagenen Türen, dem zerbrochenen Geschirr oder dem schreienden Kleinkind, während ich eigentlich schlafen wollte nach dem Nachtdienst. Nicht alle Geräusche und Weckarten können wir selber beeinflussen. Und ich möchte euch heute allerdings einmal mitteilen, wie ihr eine Chance darauf bekommt, anders geweckt zu werden. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch sie sie gleicherweise. Das ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 31. Zur Himmelfahrt haben wir mit unseren Pfadfindern ein kleines Lager veranstaltet, sozusagen ein Probelauf für das große Lager, was im Sommer stattfindet. Und das Oberthema von unserem ganz kleinen Lager war Orientierung. Wir haben darüber gesprochen, was uns alles Orientierung gibt. Karten, Navis, ein Kompass, aber auch Regeln, Gebote und Gesetze. Wie man das aus den Filmen so kennt, gibt es auch bei unseren Pfadfindern Abzeichen. Dafür muss man ein paar Aufgaben erfüllen und auch geistliche Aufgaben. Und eine davon lautet: Ich kenne die goldene Regel und weiß, was sie bedeutet. Ich persönlich hatte bis dahin überhaupt gar keine Ahnung, dass dieser Vers als die goldene Regel bezeichnet wird. Ich kannte ihn, aber das war mir nicht bewusst. Und eben dieses: und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Das ist eine Universalformel. Eben die goldene Regel. Sie ist ebenso simpel, wie sie uns auch herausfordert. Bei Markus steht die goldene Regel im Zusammenhang mit dem breiten und dem schmalen Weg, bei dem wir uns für den schmalen entscheiden sollen, weil der zum Leben führt. Und im Lukas-Evangelium steht er im direkten Kontext mit der Feindesliebe. Wir sollen unsere Feinde, unsere Gegner lieben, sie segnen und für sie beten. Okay. Also, den schmalen, engen Weg gehen, ist schon mal nicht leicht, und dabei dann auch noch seine Feinde zu lieben. Mir fällt es sehr schwer. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mit Sätzen aufgewachsen wie: Jessica, du musst dich endlich mal wehren. Oder: wie du mir, so ich dir. Das habe ich gern meinen Geschwistern gegenüber angewendet. Oder auch, wenn ich selber was Falsches getan habe, kamen meine Eltern mit: was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das sind so die Sätze, die mich begleitet haben. Aber nichts davon sagt das aus, was der Vers aussagt: und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Der meint was völlig anderes. Wie kann ich es also schaffen, mich von diesen Gedankenstrukturen, die mir als Kind schon gegeben worden sind, die mir mein Verhalten anderen gegenüber ordnen sollten. Wie kann ich es schaffen, mich davon zu lösen? Ich allein kann das überhaupt nicht. Ich kann Methoden lernen, um weniger aus der Haut zu fahren. Ich kann bei Menschen nach positiven Eigenschaften suchen und genau die sehen und hervorheben. Und es gibt alle möglichen Ratgeber, wie man besser oder effektiver mit seinen Mitmenschen umgehen kann. Fortbildungen zum Thema Konflikte oder Kommunikation. Aber eins fehlt allen diesen Dingen. Allen fehlt Jesus. Um andere Menschen, insbesondere die, die wir vielleicht nicht ganz so nett finden, selbst lieben zu können, die müssen wir uns selber lieben. Und ich muss schier überlaufen vor Liebe, weil dann habe ich genug in mir, um es abgeben zu können. Aber woher kommt genau diese Liebe? Sie ist ein Geschenk Gottes. In der Bibel können wir davon lesen, Gott ist Liebe. Und er hat uns nach seinem Vorbild geschaffen. Er hat uns zuerst geliebt, ohne dass wir irgendetwas dafür tun mussten. Und er gibt alles für uns. Ich habe immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich an mir zweifle, wo ich an der Welt zweifle, wo ich überhaupt nicht weiß, wo gehöre ich denn jetzt hin? Wo ist mein Platz? Und Momente, bei denen ich nicht so richtig weiß, so, boah, liebt Gott mich wirklich? Ja, das steht da, aber ich habe das doch gar nicht verdient. In all diesen Momenten habe ich einen Vers, der so mein ultimativer Power-Vers ist. Das ist der Vers, der mich tröstet, der mir Kraft schenkt und der mir klar macht, Gott liebt mich. Und zwar Jesaja 43,1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich liebe diesen Vers, weil dieser Vers spricht mir persönlich alles zu, an dem ich eben gerade noch gezweifelt habe. Gott hat mich geschaffen, mich. Er hat mich erlöst und er kennt meinen Namen. Ich gehöre ihm. Bei Jesaja geht es allerdings auch noch weiter, Jesaja 43,2-4. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flammen werden dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. Dieser Absatz beschreibt die große Liebe Gottes seinem Volk Israel gegenüber. Und dieser Satz spielt in der Zeit, als es das Volk Israel noch in der Gefangenschaft in Babylon war und sie aber dabei waren, wieder nach Israel zurückzukehren. Und für dieses Volk damals gab Gott andere Leben und Völker. Und für uns in dem neuen Bund gab er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Über diesen Absatz von Jesaja könnte man noch eine komplett eigenständige Predigt halten. Deshalb werde ich diesen Versen gerade gar nicht so richtig gerecht. Aber ich möchte damit verdeutlichen, wie viel wir Gott bedeuten. Er gab sich selbst in seinem Sohn, Jesus Christus, für uns hin. aus Liebe und aus Gnade, ohne dass wir irgendetwas dazu getan haben oder es verdient hätten. Aus dieser Liebe heraus befähigt Jesus uns auch, andere Menschen zu lieben. Es ist nicht unser Wollen, was das macht, oder unser Kodex, dem wir folgen, sondern seine Liebe in uns befähigt uns, andere Menschen zu lieben. Jesus betont immer wieder die Wichtigkeit von Nächstenliebe und lebt sie den Jüngern auch vor. Er hat Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, respektvoll behandelt und ihnen ihre Ehre wiedergegeben. Wie zum Beispiel mit der blutflüssigen Frau, die aufgrund dieser Erkrankung Jahre als unrein galt und einfach nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen durfte. Jesus hat uns auch versucht klarzumachen, dass wir ohne Gewalt und Waffen auskommen können, indem er das Prinzip von Auge um Auge, Zahn um Zahn auflöste und in das Prinzip der auch die anderen Wange hinhalten ersetzte. Er hat dazu aufgefordert, das Schwert niederzulegen, als er verhaftet wurde. Also ohne Waffen, ohne Gewalt. Das war seine Vision, das war sein Ziel, das war das, was er uns hinterlassen hat und was er wollte, dass wir tun. Jesus war sich auch nicht zu schade, sich selbst zu erniedrigen. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und wir lesen an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich, dass es diese Nächstenliebe ist, die uns von anderen Menschen unterscheidet. Dass es das ist, woran andere Menschen uns als Christen erkennen. Ich würde gern einmal ganz, ganz groß mit euch denken. Und zwar, es leben momentan schätzungsweise rund 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Circa 2,5 Milliarden davon sind Christen. Und jetzt stellt euch mal vor, was wir für eine Welt haben könnten, wenn diese 2,5 Milliarden Menschen sich genau an diesen Vers halten würden. Was, wenn von diesen nur ein einziger, jeder einen einzigen anderen Menschen durch sein Verhalten zu Jesus führt? Da hätten wir innerhalb von einer Woche 5 Milliarden Christen. Hammer, oder? Aber diese Vorstellung ist so mir zu groß, das kann ich nicht fassen. Und von daher ist es für mich immer wichtig, dass ich in meiner Lebensrealität denke. Und da ist es tatsächlich so, dass mein Verhalten kann meine Umgebung direkt beeinflussen. Bei mir zu Hause, bei Freunden, auf der Arbeit oder auch in der Kirche. Ich kann durch mein Verhalten bezeugen, wie gut es ist, mit Jesus unterwegs zu sein und in seiner Liebe zu stehen. Wie genau kann ich das denn tun? Die Bibel gibt uns mit diesem Vers genau die Antwort. Ich kann anderen Menschen einen Verhaltensvorschuss geben, denn wir haben den von Jesus ja auch bekommen, oder? Ich kann mich entscheiden, Menschen nicht nach ihrem Verhalten zu behandeln, also eben nicht wie du mir, so ich dir, sondern ich behandle dich von Anfang an so, wie ich gerne von dir behandelt werden möchte, unabhängig davon, wie du mich tatsächlich behandelst. Denk einmal an die Arbeit. Was könntest du nach einem schwierigen Gespräch mit einem Kunden, einem Kollegen oder einem nicht so tollen Gespräch mit dem Chef gebrauchen? Vielleicht eine kurze Pause, ein Kaffee, ein Tee, vielleicht ein aufmunternder Blick. Egal, wo ich bisher gearbeitet habe, es gab immer irgendjemanden, mit dem ich nicht gut konnte. Nicht alle Kollegen waren meine Lieblingskollegen. Und wenn ich das ganz realistisch betrachte, beruhte das meistens auf Gegenseitigkeit. Und dann hat man so nebeneinander hergearbeitet. Jeder hat im Krankenhaus so seinen Bereich gehabt, den rechten, den linken. Und man ist sich so gut wie es ging aus dem Weg gegangen. Allerdings gibt es im Krankenhaus immer wieder schwierige Situationen, belastende Situationen. Wenn man unverschämte Patienten oder Angehörige hat, wenn man vom Chefarzt angemacht wird, weil man irgendwas nicht richtig gemacht hat, oder aber eben auch, wenn ein Patient verstorben ist. Und egal, wie sehr ich einen Kollegen mochte oder nicht, wenn solche Situationen da waren, habe ich immer versucht, ein bisschen Freiraum zu schaffen. Ich habe gesagt, komm, mach dir einen Kaffee, geh kurz raus, bleib ruhig, ne? Nimm dir die Zeit. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir alle tun können, dann einfach zu überlegen, was brauche ich gerade. Und wenn das etwas ist, dann können wir den anderen fragen, ob wir ihm genau damit auch was Gutes tun. Nicht jeder möchte dann gleich kuscheln und umarmt werden. Ich bin insbesondere, wenn ich emotional bin, werde ich super ungern umarmt, weil dann brechen die Dämme und ich bin ganz schrecklich am Weinen. Aber so ist das. Und jetzt kommen wir zu der Anfangsfrage zurück. Wie könnt ihr dafür sorgen vielleicht, dass ihr besser geweckt werdet? Ich habe mir mal überlegt irgendwann, wie möchte ich eigentlich von meinen Kindern oder meinem Partner geweckt werden? Am liebsten gar nicht. Ich würde gern ausschlafen am Wochenende. Aber wenn es zwingend möglich ist oder nötig ist, dann vielleicht so in Ruhe und langsam, eben nicht durch knallende Türen oder Geschrei. Und dann ist die Frage, wie wächst du denn deine Familie? Wie wächst du deine WG-Mitbewohner? Bist du leise, wenn du früher aufstehen musst? Oder reißt du dann in der Küche das Radio auf und, keine Ahnung, bist da voll laut? Oder mit Kindern, wie wächst du die? Gehst du morgens, wenn Schule ist, rein ins Zimmer, klackt das große Licht an, aufstehen, los! Ich gebe zu, ab einem gewissen Alter und nach gewissen freundlichen Wegversuchen ist das irgendwann notwendig, dass man das so macht, aber erstmal halt eben nicht. Mein Verhalten kann dafür sorgen, dass meine Umgebung sich auch anders verhält. Jonas steht mittlerweile morgens auf. Er sagt dann immer noch, ich stehe jetzt auf. Gut, zur Kenntnis genommen. Und dann geht er leise. Und er ist auch dann leise. Und von daher hat meine Veränderung diesbezüglich, glaube ich, durchaus schon was gebracht. Wir prägen damit unsere Gesellschaft. Und das gilt insbesondere auch für das Thema Vergebung. Ich kann mich dafür entscheiden, meinem Gegenüber zu vergeben. Nicht auf Rache aus zu sein, sondern gnädig mit dem Fehlverhalten des anderen umzugehen. Weil das ist doch das, was ich mir auch wünsche, oder? Wer vergibt, schafft eine Atmosphäre, in der auch andere vergeben können. Und auch ich weiß, dass mir bereits vergeben ist, durch Jesus Christus. Jesus hat uns die Verhaltensweisen der Nächstenliebe und Imperfektionen vorgeführt. Er hat sich aus Liebe zu uns gegeben, uns durch seinen Tod am Kreuz von Schuld und Sünde befreit. Zu vergeben ist eine der schwersten Arten, unseren Nächsten zu lieben. Zu vergeben ist aber auch eine der schönsten Arten, unseren Gegenüber zu lieben. Unser Verhalten kann so eine Kettenreaktion auslösen. Und wenn wir anfangen, Menschen so zu behandeln, wie wir das auch gerne hätten, dann werden wir einen Unterschied machen. Es gibt so eine riesengroße Frage. Alain hat tatsächlich ein Armband davon, habe ich gestern gesehen oder vorgestern. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich roll innerlich manchmal ein bisschen die Augen, wenn ich diesen Satz höre, weil ich denke so, pff, Ich bin doch aber gar nicht Jesus. Wie soll ich das denn bitte machen? Aber es ist genau die Frage, die wir uns stellen können. Jesus weiß, dass wir da vielleicht nie hinkommen, wo er war oder wo er ist. Das weiß er. Und das ist auch nicht das, was er verlangt. Sondern versuch zu überlegen, was wäre das Richtige. Und dabei kann diese Frage tatsächlich helfen. Die Bibel ist voll von Beispielen, an denen wir uns orientieren können, wie Jesus reagiert hat, was er seinen Jüngern geraten hat, was sein Auftrag war. Jesus hat uns diese goldene Regel geschenkt, um ein lebendiges Zeugnis seiner Liebe sein zu können. Diesen Vers möchte ich uns allen so sehr ans Herz legen oder besser noch ins Herz legen. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Lasst ihn in euch wirken. Lasst Jesus in euch wirken. Wir haben jetzt gleich noch eine kurze Zeit des Gebets, in dem wir Jesus danken und preisen können und wollen. Schließt eure Augen, wenn ihr könnt, oder schaut auf den Boden. Gönnt euch und eurem Nachbarn ein bisschen Privatsphäre, damit ihr diesen Moment ganz mit Jesus verbringen könnt. Wenn du heute Morgen hier bist und nicht so richtig weißt, wer dieser Jesus ist, du hast nur eine vage Vorstellung davon, bist aber neugierig geworden oder sein Wort hat dich heute noch mal völlig neu berührt, dann lade ich dich ein, gleich im Gebet zu ihm zu kommen. Wenn du dich heute für Jesus in deinem Leben entscheiden möchtest, dann gib mir gleich ein deutliches Handzeichen und dann können wir zusammen beten. Komm am Ende dann gern zu mir oder zu unserem Ministry-Team und lass nochmal für dich beten und lass dir erzählen, was deine nächsten Schritte sein können. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass du unseren Geist öffnest und unser Herz. Bist du heute da und möchtest zu Jesus Christus gehören? Vielleicht ganz neu? Oder möchtest du da was auffrischen und Jesus heute einfach mitteilen? Ja, ich bin da und ich weiß, dass du da bist. Bitte hilf mir, dabei dir näher zu kommen. Du darfst dich heute zu einem Leben in seiner Liebe entscheiden. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben und möchte zu dir gehören. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn in meinem Leben an. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Amen.